»Bitte sei ihm nicht böse, Adriel«, bat Scheiner sanft. »Er scheint in letzter Zeit gereizt zu sein. Irgendwie ist er nicht er selbst.«
»Meine Anwesenheit macht ihn so verdrossen«, sagte der Gast nicht unfreundlich. »Ich erinnere ihn an all das, was er eigentlich zurücklassen wollte. Mein Kummer ärgert ihn. Es wird Zeit für mich zu gehen, Nathan. Ich hatte vor, meine Pläne mit dir zu besprechen, und der Augenblick scheint mir gerade recht. Du musst zu deinem Handwerk zurück, und ich muss mein Leben irgendwo anders wieder aufnehmen. Unsere Mutter hätte wenig Verständnis für unsere tatenlose Trauer.«
Scheiner empfand bei seinen Worten etwas wie Erleichterung.
»Du hast recht, Adriel. Sie würde sagen, ich schäme mich für euch. Setzt euer Vertrauen auf den Messias und führt ein verantwortungsvolles Leben auf Erden. Hört auf, um uns zu weinen. Wir ruhen in Frieden.«
»Du hörst dich an wie sie, mein Kind.«
Nathan blickte seine Tochter liebevoll an.
»Was sind also deine Pläne, Adriel? Am liebsten wäre mir, du würdest hier bei uns in Sicherheit bleiben.«
»Ich kann nicht, obwohl es mir wehtut, euch zu verlassen, aber verzeih, ich kann nicht in diesem Haus bleiben, wo mich aus jeder Ecke Götzenbilder anstarren und niemand Gott anbetet. Nathan, du bist so freundlich gewesen, und Ona war sehr gütig und verständnisvoll. Ihr habt mir Zeit zum Trauern gelassen. Ich habe viel über die Zukunft nachgedacht. Der Prophet Henoch, ihr habt bestimmt von ihm gehört, sagt ein Gericht voraus, das über die Erde kommen und die Menschheit vernichten wird. Es betrifft alle, bis auf die, die sich zu Gott bekennen. Ich wage es nicht, in dieser Stadt zu wohnen, wenn ich sehe, was aus dir und Ben geworden ist. Das Böse dringt so unmerklich ins Leben ein. Und ich bin nicht weniger anfällig als du, Nathan. Ich muss dorthin gehen, wo Gott angebetet wird und wo die Natur, die Sonnenuntergänge, die Berge und Seen von ihm zeugen. Henoch hat unserem Vater erklärt, wie sein Tal zu finden ist. Und Vater hat es an uns weitergegeben. Für Zeiten wie diese. Am nächsten ersten Wochentag werde ich aufbrechen, um den Ort zu finden, denn es ist einer der wenigen verbliebenen Flecken, wo Gottes Volk ihm in Frieden und Sicherheit dienen kann. Es ist eine weite Reise, aber ich bin fest dazu entschlossen.«
»Du kannst nicht allein ziehen, Adriel.« Nathans Stimme klang besorgt.
»Er wird nicht allein gehen müssen, Vater«, sagte Scheiner ruhig.
»Ich werde ihn begleiten. Und Ira möchte auch gehen. Er sehnt sich danach, seit Henoch hier in der Stadt gepredigt hat, aber er hat noch gezögert, um seine Entlassung zu bitten.«
»Scheiner, du missverstehst etwas. Adriel wird nicht mehr zurückkommen. Er denkt daran, sich dort ein neues Leben aufzubauen.«
»Ich verstehe es vollkommen, Vater. Ich denke ebenfalls daran, dort zu leben.«
»Aber was ist mit Ben, eurer Hochzeit, eurem neuen Heim, deiner Mutter?«
»Scheiner, wir müssen noch darüber reden. Du handelst unüberlegt.«
Sie hörte die Angst in seiner Stimme und wappnete ihr Inneres dagegen.
»Vater, ich bin beinahe 30. Das ist keine kindische Laune.«
Sie sah ihre Mutter in der Tür stehen und fragte sich, wie lange sie wohl schon zugehört hatte.
»Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich zwischen Ben und Gott wählen muss. Ben hat sein Herz gegen den Glauben seiner Kindheit verschlossen, deshalb kann er nicht um seine Familie trauern. Als er fortzog, musste er Havila und alles, was damit zusammenhing, aus seinem Denken streichen. Er sah bald, dass er, um hier erfolgreich und beliebt zu sein, Gott selbst vergessen musste. Er spürte, dass ich dies mit der Zeit ebenfalls tun würde.
Adriel hat recht. Diese Welt befindet sich in einem zunehmenden Aufruhr gegen Gott. Wer nicht vor der Sünde flieht, muss sich ihr ergeben.
Als ich Ben in mich verliebte, redete ich mir ein, dass ich ihn und Gott gleichzeitig lieben könnte. Bald jedoch sah ich, wie sich Ben langsam von Gott abwandte. Ich fühlte, wie er mich mitzog. Doch es kümmerte mich nicht mehr. Ich mochte ihn zu gern. Er war Havila für mich und ich liebte Havila. Doch dann kam Henoch. Was er predigte, ging mir sehr zu Herzen. Seit damals wurde es immer schwieriger für mich, mein Gewissen zu beruhigen. Aber mir fehlte der Mut, Ben zu verlassen. Ich liebe ihn wirklich. Ihre Stimme zitterte, doch sie sprach weiter. Nun gibt es Havila nicht mehr. Nun begreife ich, dass ich mich nicht nach einem Ort, sondern nach der Liebe Gottes sehne, die ich dort verspürt habe. Sie war in den Menschen und sie lebt weiter, in Adriel, in Ira, in Henoch und in allen Nachfolgern Gottes, nur in Ben nicht.
Und in uns auch nicht, sagte ihre Mutter bitter.
Tränen strömten über ihre Wangen. Der Gedanke, seine Tochter zu verlieren, machte Nathan beinahe verrückt.
»Scheiner, ich verbiete dir zu gehen!«
Una trat rasch an seine Seite, zog seinen Kopf zu sich und strich ihm durchs Haar. »Nathan, mein Liebling, vergiss nicht, sie kann frei wählen, wählen zwischen Gott und diesen Silberklumpen.« Sie stieß mit dem Fuß gegen eine Götzenstatue neben sich. »Du selbst hast sie zu Abigail und nach Eden gebracht. Du hast sie zu dieser Entscheidung geführt. Mache es ihr nicht noch schwerer.« Bleich und still hielten sie jetzt einander fest. Scheiner suchte Adriels tröstenden Blick. Und sie fand ihn. Er verstand ihre Entscheidung und auch, was diese sie kostete. Als sie an ihm vorüberging, um ihre Eltern zu trösten, berührte er sanft ihre Schulter. An diesem Abend bat sie Ben um einen Spaziergang in den Gärten. Mit wild schlagendem Herzen kämpfte sie um die Herrschaft über ihre Gefühle, als sie ihm von ihrer Entscheidung erzählte, mit Adriel fortzuziehen. Ben blieb ruhig, bis sie ausgeredet hatte. Dann packte er sie hart bei den Schultern. »Scheiner, du kannst mich nicht verlassen«, flehte er gebrochen. »Es hält mich nichts mehr an diesem Ort, wenn du fortgehst. Ich kann die oberflächlichen Frauen dieser Stadt niemals lieben. Ich trage jenes Tal immer noch tief in mir. Ich werde nie jemand anders lieben als dich. Ich verspreche dir, ich würde keine Götzen in unser Haus bringen. Du kannst deinen Gott anbeten oder gar keinen, nur verlass mich nicht.«
»Zieh doch mit mir in Henochs Tal.«
Sehnlichst wartete sie auf sein Ja.
»Ich kann nicht. Vor langer Zeit habe ich begonnen, die Anbetung Gottes mit all ihren Einschränkungen zu hassen. Nicht einmal für dich kann ich mitkommen.« Er wandte sich von Scheiner ab und ballte hastig seine Fäuste. »Ich liebe die Macht, deshalb gefällt es mir hier. Diese Leute respektieren Macht und wir verstehen einander.«
Adam sagte immer, der Böse wollte genau das, Macht. Es ist ein gefährliches Begehren, Ben. Es ist klüger, die Macht Gott zu überlassen. Sie drängte ihn nicht weiter. Sein Eingeständnis hatte ihr gezeigt, dass er nur Unfrieden in Henochs Tal bringen würde.
»Warum musste Adriel hierher kommen? Wir wollten doch jetzt heiraten und in unser Heim ziehen. Du warst doch bisher so glücklich.«
»Wir würden dasselbe schreckliche Leid erfahren, das meine Eltern durchmachen. Tief im Inneren wusste ich es die ganze Zeit. Aber ich liebte dich so sehr, dass ich diese Gedanken immer wegschob.« »Und du hast es sicher auch gewusst, Ben.«
Er hielt sie stumm in den Armen. Während ihre Tränen über seinen Mantel liefen, spürte Scheiner ihre Jugend und ihr Glück zerfließen. Von nun an konnte niemand mehr sagen, Ben kenne kein Leid. Sein qualvolles Seufzen zerriss noch lange die laue Sommernacht. Der Augenblick der Abreise war gekommen. Scheiner wehrte sich tapfer gegen die Wogen von Angst und Traurigkeit, die sie zu überwältigen drohten. Was hatte sie da eigentlich vor? Mit ihrer und Adriel in die Wildnis ziehen? Wohin würden sie gehen? Würde sie das Angesicht ihrer Eltern jemals wiedersehen? Wer war er, dieser Gott, der so etwas von ihr verlangte? Könnte er nicht einmal persönlich mit ihr sprechen, von Angesicht zu Angesicht? Und trotz aller Zweifel erklang tief in ihrem Inneren, leise und klar, der Segen für ihre Reise. Daran hielt sie standhaft fest, als das kummervolle Gesicht ihres Vaters ihren Entschluss nahezu ins Wanken brachte. Ben war unvermittelt in das halbfertige Haus eingezogen, so dass sie ihn seit der Nacht im Garten nicht mehr gesehen hatte. Sie erschrak fast, als sie seine Gestalt im Dämmerlicht auftauchen sah. Adriel ging auf ihn zu und streckte ihm einladend die Hände entgegen. »Ben, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich will mit dir reden. Wir sind beide Söhne Sefs, Havila-Männer. Komm mit uns. Du bist ein rastloser Mensch, voller Stolz und Hunger nach Macht und Einfluss. Sei nicht böse«, fuhr er beschwichtigend fort, als er Bens plötzlich verfinsterten Blick bemerkte. »Ich kann diese Züge in dir wiedererkennen, weil ich früher genauso war. Abigail würde dir bestätigen, dass ich der starrköpfigste ihrer Söhne gewesen bin. Sie hatte Angst um mich, und das zu Recht. Einmal haben wir Schafe gehütet, Mutter und ich litt unter dieser einfachen Hirtenarbeit. Sie sagte zu mir, »Adriel, du streunst über die Erde wie ein junger Löwe, hungrig nach Abenteuer und auf der Suche nach allem, was du beherrschen kannst. Aber glaube mir, mein Sohn, es gibt keine wirklich erstrebenswerte Macht als die über die eigenen Schwächen, und die kann nur Gott dir geben.« »Ich kann nichts für meine Gefühle«, entgegnete ich mürrisch, »aber Gott kann sie verändern«, sagte sie, »wenn du betest.« Ich machte ihr klar, dass ich überhaupt nicht beten wollte. Sie sagte, »Knie nieder, Adriel. Ich sehe sie noch vor mir, ein schwarzes Lamm in den Armen, das golden glänzende Haar gegen das weite, blaue Himmelszelt über Havila schimmern. Ich liebte sie von ganzem Herzen, deshalb gehorchte ich. Du musst nur vier Wörter sagen, Adriel, nur vier Wörter. Herr, mache mich demütig.« Da kniete ich nun im Gras, kam mir sehr dumm vor und sprach dieses Gebet. Sie legte ihre Hände auf meine Schultern und blickte mich fest an. »Bete es weiter, jeden Tag. Gottes Plan mit dir wird eine große Herausforderung sein.« Aus irgendeinem unerklärlichen Grund fuhr ich fort, dieses einfache Gebet zu sprechen. Ich tat es beinahe aus Trotz, um zu beweisen, dass eine solche Wesensveränderung, wie sie meine Großmutter voraussah, nicht möglich sei. Aber Ben, Gottes Wege gehen weit über unser Fassungsvermögen hinaus. Nach und nach spürte ich eine Veränderung in mir. Ich war nicht mehr so versessen darauf, zu kämpfen und mich nach vorne zu drängen. Ich begann, die Wahrheit in Mutters Worten zu verstehen, dass der Sieg über unsere Schwächen das Wertvollste, ja das einzig Begehrenswerte auf dieser Welt ist. Ich fing an, um diese Kraft zu bitten. Das Schafhüten machte mir nichts mehr aus, weil ich auf den Weiden lernte, mit Gott zu sprechen. Ich erfuhr eine nie gekannte Freude. »Komm mit uns, Ben, und lerne auch das Gebet meiner Mutter zu sprechen.« Scheiner schien es unmöglich, dem sanften Flehen in Adriels Stimme zu widerstehen. Sie beobachtete den Kampf in Bens Gesicht, und jede Faser ihres Wesens beschwor ihn, nachzugeben. Doch schließlich wandte er sich um
und verschwand wortlos in der Dunkelheit. Nathan und Ona waren von Adriels Worten tief bewegt. Sie standen stumm und schicksalsergeben da, als Scheiner sie umarmte und ihr Pferd bestieg. Sie blickte sich nur noch einmal um, als sie auf die Straße hinausritten. Ihr Heim und die Gärten, die sie so geliebt hatte, zeichneten sich scharf gegen das rosige Licht der Morgendämmerung ab. Ihre Mutter hob den Arm zu einem Lebewohl. Und Scheiner verschloss das Bild für alle Zeiten in ihrem Herzen.